Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Die journalistisch unabhängigen Recherchen ermöglichen uns wechselnde Unternehmen und Partner aus der Reisebranche.
Langsam, aber beständig treibt die Donau am Städtchen Dürnstein vorbei. In der Mitte, auf einem traditionellen Holzboot, Tom und der Inhaber des Hotels Schloss Dürnstein, Christian Thiri. Auf dem Wasser sprechen die beiden über das Lebenswerk der Familie, das Christian mit seiner Schwester Maria Katharina in dritter Generation führt. Der Hotelchef erzählt, was der Wein und die Marille für die Wachau bedeuten, diese malerische Region in Niederösterreich, und natürlich, welches Erlebnis er Besuchern unbedingt ans Herz legt.
Wir hatten ja schon vieles bei Lieblingsreisen, aber ein Interview, das wir auf dem Wasser geführt haben, das hatten wir noch nie. Wir sind auf der Donau unterwegs, lassen uns mit der Strömung treiben, an den Felsen, an den Weinbergen vorbei. Und gleich auch, man sieht es schon in der Entfernung, das Schlosshotel Dürnstein. Und dessen Inhaber und Betreiber ist auch der Kapitän des kleinen Holzbootes, auf dem wir gerade sind, nämlich Christian Thiri. Dieses Thema Holzbootfahren, was bedeutet dir das?
Das ist ein großes Hobby für mich, auch Freizeitspaß. Wir können mit dem Boot auch Wasserski fahren oder einfach nur rausfahren zum Schwimmen gehen.
Hier in der Region bestimmt natürlich die Donau ganz wesentliche Teile des Lebens von allen. Was bedeutet die Donau hier?
Donau ist natürlich hier früher wahrscheinlich noch bedeutender gewesen als Handelsstrecke, als Transportmittel. Heute ist es vor allem klimatisch wichtig für uns. Die Donau bringt dieses Klima, das den Weinbau hier ermöglicht und uns dieses Tag-Nacht-Temperaturunterschiede möglich macht.
Jetzt schaue ich noch mal rüber. Da hinten erhebt sich das Schloss schon majestätisch. Ich glaube, wir müssen jetzt mal ein bisschen in die Geschichte abtauchen. Ich war schon in vielen Hotels. In einem Schloss bin ich noch nicht gewesen. Kannst du uns mal ein bisschen entführen in die Geschichte von diesem alten Gemäuer?
Unser Schloss ist fast 400 Jahre alt, 1630 fertig geworden mit dem Bau. War das bequeme neue Schloss, nachdem die berühmte Ruine Dürnstein zu unbequem wurde. Die Ruine Dürnstein ist aber nie zerstört worden, also nicht bewohnterweise, sondern erst später gesprengt worden. Das heißt, es ist eigentlich eine Burgruine, eine verfallene Burg, keine zerstörte. Und Dürnstein verbindet man ja mit einem ganz wichtigen geschichtlichen Ereignis, Richard Lömherz, die Robin Hood-Geschichte, die jeder kennt. Hier war er nämlich tatsächlich festgenommen für einige Zeit. Festgenommen wahrscheinlich als Gast des Fürsten. Aber hier hat die Geschichte mit dem Lösegeld begonnen.
Richard Löwenherz war gefangen auf der Burg, also heute Burgruine. Meine Freundin und ich haben die heute auch schon bestiegen. Vielleicht nochmal zurück zum Schloss Dürnstein. Was war in diesem Schloss in der langen, langen Zeit, bevor jetzt Hotelgäste wie ich darin abgestiegen sind?
Das Schloss hat 3-4 Mal den Besitzer gewechselt, war natürlich Herrschaftshaus, war aber auch sehr viele Jahre einfach leer gestanden. Bevor es mein Großvater gekauft hat, war es sicher 100 Jahre lang von einzelnen Mietern bewohnt, ziemlich kaputt gemacht worden und ohne wirkliche Bedeutung.
Ich könnte mir denken, es ist keine große Freude, so ein Schloss an sich zu bewirtschaften, denn so Themen wie, sagen wir mal, Energieeffizienz, Passivhaus, das hat zur Bauzeit wahrscheinlich weniger eine Rolle gespielt. Vielleicht eine anstrengende Geliebte?
Naja, Energie ist gar nicht so ein schlimmes Thema. Meterdicke Mauern halten auch ganz gut. Aber grundsätzlich ist es sehr schwierig, da was zu verändern, zu bauen, moderne Technik einzubauen, den Behörden konform zu werden für Brandschutz etc.
Stichwort Denkmalschutz. Ich dachte mir heute Morgen so, wir haben ein Zimmer, da ist das Wohnzimmer, das geht zur Donau raus, zum malerischen Donau, toller Ausblick. Im Schlafzimmer habe ich den Ausblick nicht, aber nicht, weil ihr so engstirnig seid, sondern das ist eine Vorgabe des Denkmalschutzes. Ne?
Klar, der Denkmalschutz gibt viele Vorgaben, aber Gott sei Dank, weil deshalb ist die Wachau so schön und gibt es so schöne Gebäude hier.
Wir kommen oft in Hotels, die in Familienhand sind. Bei euch ist es nochmal etwas spezieller. Es wird von einem Geschwisterpaar betrieben und nicht von einem Ehepaar. Hat das was besonders Vertrautes, mit der eigenen Schwester als Mitinhaberin zusammenzuarbeiten?
Das hat sich so ergeben, funktioniert ganz groß. Und in Wirklichkeit ist so ein Hotel hier heute mehr Arbeit als Lust an der Geschichte.
Wie ist so die Arbeitsaufteilung zwischen euch?
Das klappt ganz gut. Ich bin mehr für die Kulinarik, Restaurant zuständig und Technik und die Schwester eher für Mitarbeiter, Lohnverrechnung und die Rezeption.
Das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch immer eine sehr wichtige Sache. Wie stemmt man das eigentlich in einem Schloss, wo man jetzt zum Beispiel keine Solarzellen aufs Dach packen kann?
Naja, dafür haben wir keinen Vollwärmeschutz drauf aus Styropor, der nach 30 Jahren entsorgt werden muss. Also eigentlich ist die ganze Baustruktur Felsen und Kalk, da gibt's keine giftigen Stoffe drin, das ist auch nachhaltig.
Vielleicht stoßen wir nochmal kurz an, denn habe ich noch gar nicht dazu gesagt. Wir trinken hier die ganze Zeit noch ein schönes Weinchen dazu, natürlich aus der Region, denn die Weinberge sind hier omnipräsent. Man sieht sie überall an den Hängen hier. Was wäre die Wachau ohne ihren Wein?
Ja, dann müsste man wahrscheinlich was anderes trinken. Aber wir sind ganz glücklich mit dem Wein, der schmeckt nämlich gut.
Ihr habt auch ein Weingut?
Wir haben eigenen Anbau von Riesling, der gleich hinterm Schloss oben wächst. Den lassen wir vinifizieren. Und ich habe noch ein Gemeinschaftsprojekt mit Freunden, wo wir ein eigenes Weingut haben. Ein Weingut mit einem Partner.
Die Weingüter sind hier alles andere als riesig. Hier sind viele in Familienhand, oder?
Wir haben so um die 280 Winzer in der Gegend bei 1300 Hektar ungefähr jetzt. Das ist eigentlich sehr, sehr klein strukturiert und viele Betriebe können gerade mal davon leben oder sind wirklich Familienbetriebe.
Anderes großes Thema ist die Marille. Ich glaube, man muss das Wort Marille nochmal für die Deutschen übersetzen.
Ja klar, das deutsche Wort ist Aprikose, das österreichische ist Marille.
Weinhänge sehe ich hier überall. Marillenplantagen kann ich jetzt gerade nicht entdecken. Wo sind die?
Also direkt dahinter den Aubäumen ist alles voll Marille auch. Wir haben selbst 150 Bäume am Ortsende unten. Und jetzt sind die Marillen ganz unauffällig. Die Blüte ist vorbei, die sehr auffällig ist und sehr berühmt ist. Und inzwischen bekommen die Bäume die grünen Blätter, sind aber nicht gerade auffällig.
Ja, beschreib mal, wie ist das, wenn hier Marillenblüte ist?
Es gibt hunderttausende Marillenbäume, die dann schon in großen Gärten zusammenstehen. Und das ist eine weiße, schöne Blüte und in der Menge wird es einfach schön.
Ah, wir denken vielleicht an sowas wie die Kirschblüte in Japan.
Es ist eine feinere Blüte, es ist nicht so auffällig, ein einzelner Baum sticht nicht so ins Gesicht, aber die große Anzahl ist es.
Man kann unglaublich viel daraus machen, also wenn wir es mal aufzählen. Marillenmarmelade.
Ja klar, also viele Herren lieben lieber den Schnaps aus der Marille.
Jetzt ich wieder, besoffene Marille mit Likör.
Ja klar, Marillenknödel in der Marillenzeit, ganz beliebt.
Ja, da muss mir helfen.
Ja, Chutney zum Beispiel. Ja,
Marillen-Chutney.
Chutney, ein bisschen scharf und dann perfekt zum Käse.
Und ich glaube, man kann sie auch pur essen. Hat man noch gar nicht. Jetzt setzen wir uns mal nach hinten zu dir ans Steuer. Das Glaserl nicht vergessen. Also es gibt mittelgute Weine und es gibt gute Weine, aber ich glaube, keiner ist so gut wie einen, den man mitten auf der Donau trinkt. Du bist nicht nur auf dem Wasser unterwegs, oder? Auch im Wasser manchmal.
Na klar, im Sommer ist die Donau der beste Platz zum Schwimmen.
Übrigens war ich auch mal Kapitän von einem Schiff. Wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr es. Ich war Kapitän der Herzing mit 4 Seelen an Bord in Frankreich. Und das war ein Hausboot, das konnte maximal 8 km/h fahren.
Ja, da sind wir ein bisschen schneller bei uns. Und bei uns ist die Strömung das große Thema. Da muss man schon aufpassen.
Schon cool, so ein sehr dicker Bootsmotor hier. Wir hören ihn so ein bisschen knattern. Stört aber eigentlich nicht. Wir sind jetzt hier im Frühjahr bei dir. Das Wetter ist super gut. Wie ist denn das eigentlich? Also wenn man jetzt im Winter zu euch kommen wollte, würde man vor verschlossenen Türen stehen. Warum schließt denn das Hotel im Winter?
Das Hotel ist zu groß für die wenigen Gäste im Winter. Aber wir haben unsere Wohnungen, unser Bistro im Betrieb. Das ist auch alles gut besucht. Und es wird ja bei uns nicht wirklich winterlich und kalt. Es ist selten Schnee, selten unter 0 Grad. Und es ist die ruhige Zeit.
Ihr seid kein klassisches Winterurlaubsgebiet. Hier kommt man einfach zur warmen Jahreszeit her. Was bringt denn eure Gäste zu euch?
Die Gäste kommen sicher wegen Kulinarik, wegen Kultur, die vielen Schlösser, die Museen oder einfach in der Landschaft mit dem Fahrrad fahren. Einfach rausgehen in die Natur. Es ist alles sehr belassender.
Dann hast du bestimmt auch einen echten Geheimtipp für jeden, der mal hierher kommen möchte.
Mit dem Boot fahren mit mir.
Okay, das glaube ich dir sofort. Ist bloß kein Geheimnis mehr, weil wir haben es jetzt schon gemacht. Vielleicht noch einen zweiten?
Ganz lustig ist, wenn man sich an den Strand setzt mit einer Flasche Wein und vielleicht das zum Grillen mit hat.
Toll, gerade weil du es auch sagst, denn wir sehen den Strand direkt gegenüber. Man kann dort rüber übersetzen mit einer Fähre. Also das ist so ein Boot, das sieht genauso aus wie das, in dem wir jetzt sitzen, bloß mit Dach drauf. Das kann ich mir schon vorstellen. Pulle Wein aufmachen, da am Donaustrand, ist schon schön. Wir hatten ja auch das Thema Familie schon angesprochen. Was ist denn eigentlich der Unterschied zu einem typischen kommerziellen Hotel, das vielleicht zu einer Kette gehört, und einem, das sich in Familienhand befindet?
Es gibt bei uns sicher mehr Fehler und Probleme, allerdings ist alles viel persönlicher.
Kann ich bestätigen?
Ja.
Beides. Da ist vielleicht mal der Bootstank leer. Wenn ihr unsere Hauptepisode gehört habt, dann habt ihr die witzige kleine Geschichte, wie wir fast gestrandet sind, aber die Rettung erfahren haben. Und zwar gelöst durch Kameradschaft. Kameradschaft hier auf der Donau. Da kommt dann derjenige, gut zugegebenermaßen, der es verbockt hat, vorbei und trinkt den Sprit. Läuft es eigentlich mit ganz normalem, ist es Autobenzin?
Ganz normales Benzin, ja.
Wir sitzen hier auf richtig, richtig viel Geld.
Ja, momentan schon.
Was mich eigentlich so am meisten überrascht hat, ich hatte mich kaum damit beschäftigt vorher, ist, dass die Stadt Dürnstein an sich auch unglaublich schön ist. Also das Schloss steht hier nicht nur so für sich, wie man sich das manchmal vorstellen kann, sondern es ist ja auch eingebettet in eine historische Stadt und die ist sehr, sehr mittelalterlich. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal beschreiben, wie sieht's denn eigentlich aus in Dürnstein?
Dürnstein sitzt so richtig an der Felskante, an einer Stelle, wo die Donau fast nicht passierbar war. Und das war auch dieser Wert der Stadt. Man war wie ein Tor zum nächsten Teil. Und jeder musste da durch. Entsprechend war Dürnstein früh schon wichtig, früh schon reich. Und es entsprechend schöne Gebäude sind da.
Kleine, enge Gässchen, Fachwerk. Und ich glaube, ein Wort muss man für viele nochmal erklären, das Wort Heuriger. Mir hat das so ein bisschen was gesagt, aber ich glaube, ich lasse lieber nochmal den Experten sprechen für eine Definition.
Naja, der Heurige entspricht dem Heurigen, dem neuen Wein eigentlich, das Wort. Winzer dürfen hier, ohne dass sie eine Gastgewerbelizenz haben, einige Wochen im Jahr die Türen öffnen, kalte, hausgemachte Speisen und eigenen Wein verkaufen. Und davon gibt es sehr viele so kleine Betriebe und da ist man immer unter Einheimischen und gut aufgehoben.
Ah, okay, also es darf jetzt nichts Warmes serviert werden, sonst wäre es ein Restaurant. Aber das heißt also, wenn ich in einen Heurigen gehe, habe ich sozusagen die Garantie, dass ich wirklich was Originales von hier habe und die Region geschmacklich auf die Zunge bekomme.
Ganz genau. Also die Garantie auf hauseigenen Wein, hauseigenen Schnaps, hauseigenen Traubensaft zum Beispiel und regionale hausgemachte Speisen, ein Gesächtes, ein Schweinsbraten, guter Käse, kalte Speisen.
Weil wir in Bayern wohnen, sind wir natürlich öfters in Österreich. Wir sind hier immer unglaublich begeistert von dem, was hier serviert wird. Und gestern Abend waren wir bei euch im Hotelrestaurant, hatten Wiener Schnitzel. Es ist schon herrlich. Was ist denn so dein Kulinarik-Tipp?
Wiener Schnitzel ist schon mal ein guter Ansatz in Österreich. Das gehört einfach dazu. Oder der Tafelspitz. Aber heute Abend werden wir euch überraschen mit einem ein bisschen Gourmet-Menü aus der Gegend.
Da wartet ja noch einiges auf mich. Wir legen jetzt, glaube ich, mal ab, fahren in Richtung Gourmet-Menü, lassen uns das schmecken. Ja, ihr könnt jetzt leider nicht mehr mitkommen, aber ihr könnt euch unsere Hauptepisode zum Schloss Dürnstein und der Region Wachau anhören, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten abonniert uns, gebt uns gerne eine Bewertung auf dem Podcast-Portal, auf dem ihr uns gerade hört, und freut euch dann mit uns auf die nächsten Reisen. Wir sind natürlich wieder mit euch unterwegs und nehmen euch mit in Regionen, die so schön sind wie die Wachau.
Podcast?
Ja, mache ich auch.
Gut, vielleicht kriegen wir es zusammen sogar noch besser hin. Performance, Audioqualität, Storytelling. Mit einer Beratung der Podcast-Fabrik optimieren wir deinen Unternehmenspodcast. Hol dir jetzt den professionellen Support und bring deinen Podcast auf ein neues Level. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Podcastfabrik.de